Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zum Beeple Talk, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und heute, das hört ihr schon, bin wieder ich, die Alex vom Brettspielhamster am Mikrofon für Beeple. Aber ich bin auch heute nicht alleine. Denn heute sprechen wir über Brettspiele als Lerngelegenheit und darüber, wie man sie beispielsweise im Unterricht einsetzen kann. Manche von euch wissen das vielleicht schon aus vorherigen Beeple-Folgen oder auch aus dem Spielkulturerbe, dass ich mich für die Initiative Schule und Spiel interessiere. Das ist eine Initiative von verschiedenen Pädagoginnen und Pädagogen, die von Uwe Rosenberg, seines Zeichens, das wisst ihr hoffentlich, Spieleautor, ins Leben gerufen wurde und die sich damit befasst, wie man eben Spiele pädagogisch einsetzen kann. Und deswegen wollen wir in dieser Folge über das pädagogische Potenzial von Spielen sprechen und was man von Spielen lernen kann. Und diese Folge ist natürlich besonders interessant für diejenigen unter euch, die selbst pädagogisch tätig sind, aber auch für Eltern, Erwachsene, die mit Kindern beruflich oder familiär spielen oder auch für jene unter euch, die sich einfach nur fragen, was kann ich aus Spielen lernen? Also selbst wenn ihr nicht Pädagoge oder Pädagogin seid, bleibt am Ball und hört uns mal zu, was wir so zu berichten haben. Denn ich bin gerade hier beim ersten Treffen von Schule und Spiel Rhein-Main und habe mir zwei Gäste geschnappt, die sich jetzt mit mir vors Podcast-Mikrofon trauen. Hallo Julian, hallo Steffen.
Hallo.
Ihr dürft Hallo sagen.
Hallo zusammen.
Ja, und ihr setzt Spiele ja auch pädagogisch ein und bringt damit ein bisschen frischen Wind zum Beispiel in den Unterricht. Julian, du zum Beispiel setzt ja Spiele in deinem Unterricht ein. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Julian Asley. Ich wohne in Offenbach und bin hier Förderschullehrer an einer ESO-Schule, also eine Schule für emotionale und soziale Entwicklung. Zusätzlich habe ich auch selber noch einen kleinen Verlag mit meiner Frau und einem Kumpel, wo wir Spiele selber produzieren. Und da bietet sich das natürlich an, dass ich auch eine kleine Testgruppe bei mir habe. Und da nehme ich auch ganz viel Inspiration von, dass ich halt die Spiele auch für meine Kinder, meine Schüler halt entwickle. Das heißt, wenn ich sehe, ja, da hapert's noch ein bisschen mit der Vermittlung, dann überlege ich mir, wie könnte ich vielleicht spielerisch was entwickeln, um denen das näher zu bringen. Und so versuche ich das. Aber natürlich nehme ich auch irgendwelche Produkte, die es auf dem Markt schon gibt, und gucke, wie ich die pädagogisch einbinden kann.
Mhm. Und du darfst das ruhig auch verraten. Du bist beim Pectus Verlag, richtig?
Ja, genau.
Und wovon kennt man euch unter anderem?
Viele Leute kennen uns vielleicht von der Essen Spiel, weil wir da immer ganz viele Leute, besonders hier aus der Main-Rhein-Region haben, die uns da besuchen. Ansonsten haben wir letztes Jahr das Spiel Wanderlust, Discover the World, auf den Markt gebracht. Genau, daher bislang. Und vielleicht, wenn ihr das hört, gibt es ein zweites Spiel.
Oh, wir lieben einen guten Teaser. Da kann ich vielleicht noch mal später ein bisschen nachbohren. Und ich habe vorhin auch schon mal zwischen den Zeilen gehört, dass es bei Wanderlust durchaus auch pädagogische Gedanken im Hintergrund gibt und gab. Aber lass uns erstmal Hallo sagen zu unserer dritten Person am Tisch. Hallo, lieber Steffen, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Gern. Ja, ich bin der Steffen, 36 aus Darmstadt und arbeite an der Volkshochschule in Darmstadt. Bin dort Mitarbeiter, ganz normal in der Verwaltung, aber auch Kursleiter und habe dort noch keine Spiele eingesetzt, aber das kann vielleicht noch werden. Und wir haben dort auch ein Projekt mit der Stadtbibliothek zusammen. Ein Bildungszentrum soll mittelfristig entstehen, wo dann vielleicht auch mal Spiele eingesetzt werden können, weil das relativ groß wird und dann verschiedene neue Konzepte entstehen und. Mhm. Und das ist so mit ein Grund, warum ich hier bin. Aber auch meine bisherige Erfahrung, ich habe schon ein Spiel selbst rausgebracht, zusammen mit Till Meyer von Spieltrieb für den SV Darmstadt 98, das 98er Quiz, und das ist auch an einer Uni, an der Katholischen Hochschule in Mainz, entstanden, zusammen mit Studenten. Und auch diese Arbeit führe ich nach wie vor fort, dann mit anderen Spielideen etc. Und zu guter Letzt, passend zum Quiz, also das 98er Quiz war ja ein Brettspiel, biete ich mit meinem Team aber auch Quizabende an. Also auch teilweise, um Inhalte, Bildungsinhalte, Themen zu vermitteln.
Mhm. Wir sind alle fleißig unterwegs, sehr gut. Ich bin ja unter anderem in der Lehrerbildung tätig, für die, die es noch nicht wissen. Also haben wir jetzt sozusagen die Perspektive Schule, die Perspektive außerschulische Bildung mit Steffen dabei und mich sozusagen aus der Lehrkräfte-Bildungsperspektive. Und ich habe mich gefragt, um mal so in das Thema Spiele und Pädagogik einzusteigen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Spiele pädagogisch einzusetzen? Also ich meine, Steffen, bei dir ist es jetzt so, dass du sagst, das ist jetzt was, das möchte ich initiieren. Wie kam es denn dazu?
Ich spiele regelmäßig seit, also noch nicht mal 10 Jahren, ich bin ein Spätzünder, also so, dass ich sagen ich könnte, auch. Ich bin ein, ich spiele, also früher klar, so als Kind immer mal wieder Brettspiele, aber so intensiv, dass sich die Sammlung von Mal zu Mal vermehrt hat und der Pile of Shame, wie man ihn so schön nennt, mit den ungespielten Spielen immer mehr wird, das ist erst seit ein paar Jahren. Und ja, da ja auch dann die Lust am Spielen und dann aber auch gemerkt, ja, man kann ja auch durch das Spielen, also man lernt ja auch irgendwie immer was und Spielen macht ja so vielen Leuten Spaß und warum dann nicht auch beides verknüpfen, Theorie und Spielen, weil man eben spielerisch viele Dinge lernt, selbst wenn man es gar nicht aktiv möchte, es bleibt nicht aus und deshalb, ja, dachte ich mir, das ist ja also gut für die Bildung, aber auch gut für den Spaß an der Bildung.
Mhm. Julian, du hast ja da jetzt schon Praxiserfahrung auch mit deinen Schülerinnen und Schülern. Ist das was, was du bestätigen kannst? Also ist das unauffällig passiert oder sind dich die Schüler darüber bewusst, dass du da auch was Pädagogisches im Hinterkopf hast?
Ich glaube, dass den Schülern das meistens schon bewusst ist, besonders weil sie auch mich immer nur im schulischen Kontext erleben. Mhm. Aber ich finde, das nehmen die Schüler gar nicht so negativ auf. Nur weil sie ja in dem Fall was lernen, heißt es ja nicht, dass sie das gar nicht lernen wollen. Mhm. Häufig haben die Kinder ja auch den Antrieb, eigenständig was lernen zu wollen. Nur manchmal muss man sich auch eingestehen, ist die Art der Vermittlung halt ein bisschen altbacken, langweilig besonders oder geht nicht mehr so ganz konform mit der Aufmerksamkeitsspanne von Kindern, besonders wenn die Motivation in einem bestimmten Bereich fehlt. Mhm. Und ich finde, da sind Spiele auf jeden Fall ein gutes Mittel, besonders wenn man es halt didaktisch auf die Kinder zuschneidet oder anpasst, dass man Spiele im Unterricht gut einsetzen kann.
Mhm. Kannst du uns ein Beispiel dafür geben?
Lass mich kurz überlegen, ob es ein Beispiel gibt. Aber was ich zum Beispiel sagen kann, es gibt ganz häufig die Möglichkeit, ich habe ein Beispiel. Und zwar geht es, finde ich, bei Spielen ganz häufig darum, dass man, wenn man sie einsetzt, wie gesagt, didaktisch anpasst. Mhm. Und zum Beispiel, besonders wenn man anfängt, mit Kindern zu spielen, die nicht sehr viel Spielerfahrung haben, und das ist ja in der heutigen Gesellschaft bei Brettspielen häufig der Fall, fange ich gerne mit den Kindern bei Mensch, ärgere dich nicht an. Und erstens, das kennen alle Kinder, das spielen alle Kinder. Aber wie gesagt, ich bin in einer Schule für emotional-soziale Entwicklung. Mhm. Und da ist natürlich Frustrationstoleranz ein ganz großer Punkt. Mhm. Das heißt, man muss an solchen Sachen arbeiten. Und da muss man sich im Vorfeld dann halt Gedanken machen, wie man das machen will. In dem Fall habe ich meine Schüler mal dazu gebracht, dass wir im Unterricht gesagt haben, wir haben erst angefangen, normal zu spielen. Natürlich gab es viel Frustration, aber mit der Zeit wurde es besser. Und am Ende habe ich das immer versucht, so hinzulegen, dass ich gesagt habe, ja, wir machen jetzt noch ein Spiel. Und wenn die Runde zu Ende ist, dann müssen wir wieder weiter Mathe machen. Und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Die Kinder saßen da und haben sich nur noch abgestimmt, mich und sich gegenseitig rauszuwerfen, damit bloß nicht der Matheunterricht stattfinden konnte. Und wir reden hier von Kindern, die sich gekloppt haben. Ich habe mit denen auch Fußball gespielt. Da wurde das auch schon besser, weil ich die ins Team gepackt habe. Aber die sich halt nonverbal abgestimmt haben, weil die nicht wollten, dass ich das mitbekomme. Und die dann halt einfach nur Mensch, ärgere dich nicht, halt Kompetenzen erlernt haben, die, finde ich, auch halt gefestigt worden dadurch.
Mhm. Das finde ich ganz spannend. Da hast du im Prinzip unter der Hand, Mensch, ärgere dich nicht, auf einmal zum kooperativen Spiel gemacht.
Genau. Die Idee, ich kenne den Namen leider von dem Referenten nicht mehr, hatte ich damals. Wenn ihr das suchen möchtet, gibt es vom Educators Day von vor 2 Jahren, da gab es einen Vortrag über, wie man kompetitive Spiele auch in kooperative Spiele umwandelt. Und da ist so ein Input ganz gut, dass man das dann auch mal benutzen kann, um das dann halt dafür anzuwenden.
Ich gucke mal, ob ich das parallel rausfinden kann, während unseres Gesprächs, so das nachreichen kann. Ansonsten schreibe ich es in die Shownotes. Keine Sorgen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch da gerade unsicher seid und das gerne nachgucken wollt. Steffen, bei dir ist es ja jetzt so, du sagst, das ist sozusagen was, das möchtest du demnächst mal einsetzen. Und du arbeitest dann ja, würde ich vermuten, primär mit Erwachsenen, oder?
Genau, also in der Regel schon. Wir als Volkshochschule haben auch für Jüngere ein Angebot, also es nennt sich junge VHS im Großen und Ganzen. Da gibt es einmal auch Thema Podcast, kann man da lernen in einem Kurs und andere Dinge. Aber es gibt auch Themen oder Kurse, die dann speziell auf Englisch für die 8. Klasse vorbereiten oder man kann den Hauptschulabschluss nachmachen. Wobei da ist natürlich dann auch Ältere, keine Kinder mehr. Aber eben noch jünger als so der klassische Volkshochschulnutzer. Ja, also sowohl als auch gibt es eben schulische Sachen für Jüngere und auch ja, außerschulische Dinge.
Und wo siehst du da das didaktische Potenzial für euch mit Spielen zu arbeiten?
Also ja, tendenziell überall, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt keinen speziellen Fachbereich im Kopf. Klar, bei Bewegungskursen, da bewegt man sich. Das ist dann, klar, gibt's Twister sozusagen, aber ne, spezielle Bewegungen oder Yoga-Kurse, die leben halt von ihren Bewegungen und so weiter. Aber wenn man Theorie vermitteln möchte oder ja, andere Themen vielleicht auch praxisnäher umsetzen möchte, dann geht schon Sport vielleicht weniger, je nach Sportart oder Bewegungsart. Aber Theorie sehe ich da ganz klar, aber auch im Unterricht, Sprachunterricht, Sprachkurse. Da kann man ja auch viele bestehende Spiele ummünzen und die dann einsetzen, weil Spiele mit Worten kann man ja individuell einsetzen. Von daher sehe ich da, mal hier schon viel Potenzial.
Wir haben es jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen gehabt, aber ich würde es jetzt auch noch mal so deutlich benennen, weil Motivation spielt da natürlich eine große Rolle bei dem, warum wir uns überlegen, Spiele im Unterricht einzusetzen. Und das, weshalb ich auch diesen Aspekt des Alters eben einmal angesprochen habe von deiner Zielgruppe. Ich meine, wir sind alle, ich hoffe, ich drehe euch nicht zu nah, wir sind alle, glaube ich, über 30. Und die beiden nicken gerade. Und wir spielen ja auch noch. Also Spielen ist ja gar nicht etwas, was nur für Kinder ist, auch wenn das natürlich häufig die Außenwahrnehmung unseres Hobbys ist. Aber wir spielen ja auch, weil wir aus irgendeinem Grund dazu motiviert sind, das zu tun. Das macht uns Freude, das ist was, wo wir unsere eigene Kompetenz erleben können, Selbstwirksamkeit erleben können. Und dasselbe wäre ja auch etwas, was wir uns für unsere Schülerinnen und Schüler wünschen. Nur stehen wir natürlich oft in diesem Konflikt zwischen Sozialkompetenzen, die uns interessieren, oder allgemeine Kompetenzen, wie jetzt beispielsweise Frusttoleranz. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch so einen fachspezifischen Fokus. Ne? Also denke ich, Steffen, bei dir zum Beispiel an bestimmte Kurse in der VHS oder Julian, bei dir natürlich an die Fächer, die du unterrichtest. Wie machst du das denn jetzt zum Beispiel in deinem Unterricht, dass du Spiele auswählst dafür? Oder bist du eher so der Typ, der ein Spiel dann extra dafür entwickelt für ein Fach?
Also ich finde, für den Sprachunterricht, also Deutsch, Englisch und sowas oder vielleicht auch Mathe, da gibt's einige gute Spiele schon. Gott, frag mich bitte nicht nach Namen, ich bin immer richtig schlecht. Aber das eine, wir haben vorhin zum Beispiel vorhin eins gespielt, das ist Syllable, das hatte ich mitgebracht. Das finde ich, ist ein gutes Spiel. Anpassbar, je nachdem, für welche Sprache man benutzt, halt auch für verschiedene Altersklassen. Aber ich muss schon sagen, bei mir läuft es mehr darauf hinaus, wenn ich Lerninhalte vermitteln möchte, zum Beispiel in Geschichte oder in anderen Sachen, dass ich dann hier selber irgendwas entwickle. Und dafür benutze ich dann meistens, also ich habe da natürlich auch einen kleinen Vorteil, da ich ja selber auch so Spiele entwickle und noch meine Frau gegebenenfalls ein bisschen illustrieren kann und sowas. Ansonsten greife ich da halt immer auf AI-Tools mit, zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich möchte ein Geschichtsspiel machen und ich möchte, dann versuche ich einfach relativ schnell sowas wie Codename oder die Konzepte von Codename oder anderen Spielen umzumodeln. Und dann kann ich natürlich sehr schnell zum Beispiel wieder die Kinder Sachen wiederholen lassen, vorheriges Wissen abrufen. Genau, wie gesagt. Aber ich finde auch, häufig gibt es bei Lernen, lernbezogenen Inhalten, die man in Spielen vermitteln will, ja, da ist es ein bisschen schwieriger, als wenn es eher um kompetenzorientierte wie Sozialkompetenzen oder ähnliche Sachen geht.
Mhm. Das heißt also, eine Herausforderung, die du sehr siehst, ist entweder ein Spiel zu finden, das einen fachspezifischen Inhalt schon hat, oder du sagst dann bin ich halt clever und bringe den fachspezifischen Inhalt in das Spielprinzip, das schon vorhanden
genau.
ist. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall einen cleveren Tipp. Und jetzt würde ich direkt mal die Transferleistung versuchen. Steffen, du sagst, du bist sozusagen noch in der Phase, in der das entwickelt werden soll. Vielleicht finden wir ja ein konkretes Beispiel. Hast du einen Kurs, wo du sagst, da will ich eigentlich was mit Spielen machen? Und wenn ja, worum geht es denn zum Beispiel in dem Kurs?
Bei meinen aktuellen Kursen geht es um das iPhone und um WordPress, also um Websites zu gestalten. Mhm. Von daher, da ist dann die Arbeit mehr wirklich am Objekt sozusagen, also in deinem Handy und alle machen mit, also ich zeige oder direkt in WordPress. Mhm. Also ich habe da auch einen Theorieteil, damit man auch weiß, Domain etc., was Sicherheitsaspekt, Datenschutz etc. Aber da der Kurs generell relativ kurz ist, 2 Tage, der eine Tag 4 Stunden, der andere 3 jetzt bei WordPress. Aktuell wird es da dann eher schwierig. Ich kann es mir aber generell vorstellen, wenn ich mal einen längeren Kurs anbiete, gibt ja auch Bildungsurlaube, die man dann 5 Tage lang macht, wo man dann ja Tag für Tag eben dasselbe Thema hat. Und da bietet sich sowas schon eher an. Mhm. Oder bei mir in der Überlegung ist auch so einen generellen Digitalkurs zu machen. Also im Sinne von, was gibt es alles? So ein Rundumschlag um, ne, also mit KI, mit Smartphone, mit Smart Home, mit Website oder generell Internet. Also um den Personen mal so einen Überblick zu geben. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dann auch spielerisch irgendwie Inhalte zu vermitteln.
Mhm. Wobei bei dem, was Julian gerade gesagt hat, das würde doch zum Beispiel bei Begriffen jetzt rund ums Thema, sagen wir mal, ums Thema WordPress, da gibt es ja schon auch bestimmtes Fachvokabular, was ich lernen könnte, sollte. Das ließe sich doch bestimmt in Spiele einbinden.
Ich denke, theoretisch, wenn man jetzt zum Beispiel lernen muss, wie man, keine Ahnung, Funktion, weiß ich, muss man sowas da machen?
Nee.
Schleifen. Also ich weiß gerade nicht genau, was ihr da macht. Ich glaube, Vokabularabfragen und sowas, glaube ich, könnte man sowas schon umändern.
Mhm. Das wäre jetzt natürlich was sehr Niedrigschwelliges. Ich merke dir schon an, dass du dir denkst, ja, aber es geht noch viel coolere Sachen.
Ja, bitte. Aber das Problem ist, naja, in dem Fall bin ich da, glaube ich, nicht so tief in der Materie, dass ich jetzt genau wüsste, wie man das dann darauf umändern kann. In dem Fall wäre es wahrscheinlich eher das, was man dann ab und zu so ein bisschen als Gamification bezeichnet, wie man eher zum Beispiel das Erreichen bestimmter Wissensabschnitte durch verschiedene Bereiche mehr motiviert, dass man die Sachen schneller lernt oder irgendwas bekommt, wenn man das, das halt abschneidet. Aber da bin ich jetzt gerade auf die Schnelle, müsste ich, glaube ich, nur ein bisschen drüber nachdenken.
Mhm. Da kann ich ja als Kontext für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz dazu sagen, Gamification ist eine Methode, bei der man versucht, sich an Mechaniken und vor allem psychologischen Wirkmechanismen von Spielen zu bedienen und diese zu übertragen auf einen Lernkontext. Das heißt also, Gamification hat immer was damit zu tun, Lerninhalte ein bisschen spielerisch aufzubereiten, um Motivation zu steigern. Das ist üblicherweise der Antrieb. Dazu gehört beispielsweise, dass man Alltagssituationen etwas verspielter macht. Ein schönes Beispiel ist aus der Sozialpsychologie, dass man Treppenstufen in der U-Bahn mit Soundmodulen versieht, sodass das klingt, als würde man über ein Klavier laufen. So sorgt dafür, dass die Leute viel häufiger die Treppen nehmen als den Aufzug. Das klappt übrigens viel besser als Plakate mit Treppensteigen ist gesund. Menschen sind sehr schwer, über sowas zu motivieren und sehr leicht übers Spielen. Es gehören aber auch so Aspekte dazu. Das kennt ihr vielleicht zum Beispiel aus Sprachlern-Apps, die ihr selber benutzt. Dazu gehören zum Beispiel auch so Aspekte wie, dass man Level freischaltet, dass man irgendein Upgrade kriegt, irgendeinen coolen Avatar. Sowas ist zum Beispiel Gamification. Und ganz spannend finde ich, ist, dass in der Wissenschaft durchaus darüber diskutiert wird, ob Gamification nicht fast zu ernst ist, sozusagen für unseren Kontext. Denn Gamification, wie ich schon sagte, hat so diesen Ansatz, ernstes Thema und ich setze spielerische Elemente drauf. Und wir wollen ja eigentlich das Spiel in den Unterricht holen. Und vielleicht ist das eine Gelegenheit, um darüber zu sprechen. Also laufen wir Gefahr, dass wir dem Spiel den Spaß nehmen, wenn wir da Unterrichtsaspekte reinnehmen? Ist das was ihr befürchtet? Du jetzt zum Beispiel, Julian, du siehst jetzt gerade so aus, als hättest du schon einen Gedanken. Außer Steffen möchte gerne. Ich versuche gerade Gesichter zu lesen. Das ist schwierig, liebe Bibler.
Ich würde es so sagen, okay, vielleicht kurz erklärt, es gibt so intrinsische und extrinsische Motivation. Intrinsische Motivation ist, wenn ich etwas mache, weil ich es gerne machen möchte. Und extrinsische Motivation ist, weil ich mache etwas, weil ich dafür eine Belohnung erhalte. Und wenn ich Gamification benutzen möchte, dann muss eigentlich für mich das Ziel sein, die Person möchte das aber auch von sich selber aus erreichen und nicht, die macht das jetzt, weil sie nur auf die Belohnung hinaus ist. Hm. Wenn ich das, was ich machen will, am Ende trotzdem komplett langweilig und öde wäre, dann würde es halt das Ziel damit, finde ich, nicht aus pädagogischer Sicht erreichen. Ich glaube, das ist das, was du meinst dann mit diesem, ist das ein bisschen schon wieder in die falsche Richtung. Und ja, da würde ich dir dann recht geben.
Genau. Also das war jetzt auch gar nicht so kritisch gemeint. Ich glaube nur, das ist eine Sache, die wir balancieren müssen, diese Frage aus Spiel und Ernst.
Ich würde auch sagen, extrinsisch motiviert ist immer noch besser als gar nicht motiviert.
Ja.
Aber es würde dann das ursprüngliche Ziel verfehlen.
Steffen, bei dir sind ja die Leute wirklich aus eigenem Antrieb und melden sich selber bei der VHS an. Ist das was, wo du sagst, Motivation, die muss ich noch bei denen fördern? Oder ist das was, wo du sagst, ich mache mir da keine Sorgen drum? Oder ist Spiel versus Ernst auch bei dir ein Thema?
Konkret jetzt nicht. Bei mir kommen die wirklich alle aus eigener Motivation. Aber klar, man muss ja auch an der Stange halten, gerade weil die Leute haben dann jeder so sein eigenes Erwartungsbild von dem Kurs. Und da muss man sie schon bei der Stange halten. Und daher, wenn man mit Spielen ankommt, können auch viele sagen, nee, keine Lust. Deswegen wäre das so als Option. Also ich bräuchte dann immer, oder jeder, der es anbietet, glaube ich, immer einen Plan B, damit man sagt, wollen wir jetzt mal das spielerisch machen oder eher nicht? Weil wenn man das spielerisch macht und die Leute haben keine Lust dazu, dann bringt es ja auch nichts. Aber generell kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute oder auch Schüler, die jetzt nicht erwachsen sind, mehr Spaß dran haben, etwas spielerisch umzusetzen. Oder halt zu spielen und dann dabei automatisch zu lernen, ohne dass sie es mitbekommen. Außer man sagt jetzt hier, wir spielen jetzt, ihr müsst das machen. Also es kommt immer darauf an, wie man es halt rüberbringt und mit welchen Gedanken und ja, was die Schüler dann darüber denken.
Ich weiß nicht, wie viele Pädagogen oder so da zuhören momentan, aber ich finde es ganz gut vergleichbar. Oder auch nicht nur Pädagogen, auch in anderen Sachen. Wenn man sich meistens trifft, und man hat Vorstellungsrunden. Dann gibt es Menschen, die finden das super toll, dass man so eine Linie macht, auf die man sich stellen muss, anstatt eine Vorstellungsrunde. Und manche denken, sind an dem Punkt schon abgeneigt und sagen, ach nee, jetzt müssen wir sowas wieder machen. Ich glaube, genauso kann es halt auch sein, wie gesagt, manche Menschen, für die ist, die verbinden Spiel nicht mit Ernst. Ja, wenn ich was spielerisch rüberbringe, dann könnte es halt auch dazu natürlich führen, dass sie davon abgeneigt sind. Genau, aber das ist dann halt auch so ein bisschen die Vorarbeit, die man treffen muss, ja. Man muss ja wissen, für wen arbeite ich, für wen mache ich das. Da glaube ich, ist es im schulischen Kontext nochmal wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil man seine Klasse und so ja dann auch schon kennt.
Das stimmt. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass du sagst, weil die nicht wegrennen können. Aber nee, aber nee, ich finde das gut, dass du das so vorwärts richtest, denn natürlich ist man immer geneigt, so ein fieses Argument zu, ja, die können nicht wegrennen. Aber ich finde es viel positiver zu sagen, ja, die kenne ich natürlich viel besser, als das, was Steffen beschreibt, dass er die Leute dann teilweise eben nur 1-2 Tage sieht. Das ist auch eine Herausforderung, ist aber auch ein Potenzial, sich dann übers Spielen kennenzulernen. Kann man natürlich auch so rumsehen. Spiele können da ja vielleicht ein Einstieg sein zum Kennenlernen. Jetzt hatten wir auch schon mal so ein bisschen dieses Thema, ja, Leute könnten da vielleicht so ein bisschen ablehnend sein, weil sie sagen, ich habe keine Lust zu spielen. Ich glaube, die meisten Leute, die gerne Spiele einsetzen würden in irgendeinem pädagogischen Kontext, machen sich besonders Sorgen vor Eltern und Schulleitung oder Vorgesetzten und Co., die sagen, wie jetzt spielen? Soll doch hier alles ernst sein, wir wollen doch was lernen. Ich glaube, das ist ein Thema, das sicher vielen jetzt unter den Nägeln brennt, die zuhören. Wie können wir denn damit sinnvoll umgehen, da Unterstützung zu finden? Steffen, ich fange mal bei dir an, weil ich glaube, dass Julian wahrscheinlich schon mit seiner Schulleitung drüber gesprochen hat. Steffen, weiß deine Leitung schon, dass du das vorhast? Und wie würdest du da argumentieren? Also warum überhaupt Spiele zum Lernen?
Nee, bisher hatte ich da ja meine Kurse bisher eben nicht irgendwie in die Theorievermittlung oder wie auch immer gehen. Oder halt Spiele jetzt nicht in dem Fall groß passen würden. Das ist ja nur in meinem Kopf ein Gedanke. Aber ich denke schon, dass man da auf offene Ohren stößt. Aber unsere, also die Leitung der VHS hat weniger direkt mit den Kursleitungen zu tun. Außer in unserem Fall ist auch eine Fachbereichsleitung. Aber jeder Fachbereich hat eine eigene Fachbereichsleitung, die dann wiederum mit den Kursleitern spricht und Inhalte abstimmt, Unterricht und Wissen abstimmt. Und mit denen müsste man das besprechen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die da recht offen wäre. Zumindest meine zuständige Fachbereichsleitung ist ungefähr in meinem Alter und auch spielerisch aktiv oder spielt gerne. Von daher bin ich da recht positiv gestimmt, würde ich meinen, dass sie auch positiv gestimmt ist dem gegenüber. Und generell hilft es vielleicht auch, irgendwie Artikel, Zeitungsartikel darzulegen oder Dokus, wie auch immer, irgendwelche Formen, wo schon gezeigt wird, es wird schon umgesetzt oder Beispiele. Beispielsweise hat ein Kollege, Bekannter, wie auch immer, der auch Kursleiter ist, in der Mannheimer Umgebung, der auch übrigens hier bei Schule und Spiel mit dabei ist, der hat ein Spiel entwickelt, Zalandia heißt das. Da geht es darum, den Kindern Rechnen beizubringen. Mhm. Und der setzt das schon im Rahmen der jungen VHS ein, an einer Volkshochschule oder an zweien. Und das wären dann zum Beispiel auch Dinge jetzt nicht für mich passend, für mein Themenfeld. Aber man könnte halt eben Beispiele bringen, dass es da schon angenommen wird und läuft und so weiter und so fort.
Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Tatsächlich gab es ja auch kürzlich diesen Artikel von Maren Hoffmann aus der Spiel des Jahres Jury und ihres Zeichens ja auch Redakteurin beim Spiegel, die über die Brettspielklasse berichtet hat, die es ja jetzt auch schon gibt. Ich müsste noch mal gleich genauere Details gegebenenfalls nachgucken. Aber Julian, wie war das denn bei dir, als du mit dem Thema Spielen in der Schule angefangen hast? Bist du da auch mit offenen Armen empfangen worden? Ich wünsche es ja jedem, aber war das so?
Also bei mir ist es so, dass ich arbeite zum einen in einer Förderschule. Wir sind aber auch noch eine private Förderschule, wo meistens die Kinder sind, die nicht an der Förderschule unterrichtbar sind, an der staatlichen. Das heißt, bei mir ist nicht nur sozusagen der Aspekt des der Lerninhalte vermitteln, auch wenn wir eigentlich bildungsgleich unterrichten. Aber bei uns liegt halt auch noch ein extrem großer Fokus erstmal auf Sozialisation. Ich denke mal, auch wenn man das in einer, besonders in der Grundstufe oder in den anderen darauf folgenden Stufen machen möchte, ist heute Schule nicht nur noch ein Raum für Wissensvermittlung. Ich meine, Wissen an per se, würde ich sagen, verliert mit der Zeit immer weniger an Bedeutung. Und ich glaube, jeder Lehrer würde sagen, dass es zum Großteil eher um sozial das Vermitteln von sozialen Verhaltensweisen teilweise geht. Und ich finde, wenn man der Schulleitung erklärt, warum man das macht und was denn auch die Zielsetzung ist, man muss es pädagogisch begründen können, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei Spielen so. Auch wenn ich einen Ausflug machen möchte, muss ich erklären, warum möchte ich denn jetzt diesen Ausflug dahin machen. Was natürlich viel, viel mehr helfen würde, ist, wenn man sich in dem Bereich besser vernetzt, so wie wir das ja auch gerade versuchen zu machen, um halt auch eine didaktisch fundierte Basis zu geben, warum wir sowas machen wollen und vielleicht halt auch so ausarbeitete Pläne, wo man dran sieht, ich benutze Spiel XY zu dem bestimmten Bereich für die Vermittlung dieser bestimmten Information. Und das dient zur Festigung, weil es zum Beispiel nochmal auf eine besondere Weise motiviert oder weil es dazu hilft, Sachen, die gelernt sind, nochmal abzurufen. Auch früher haben Menschen Eckenraten gespielt, was ja auch dann, also
es ja, ist ich ja, auch.
Es ist ja eine andere Art von Spiel. Das ist, wie gesagt, und ich glaube, heutzutage werden die Schulleitungen bestimmt auch wesentlich offener sein. Wie gesagt, es kommt darauf an, wo man unterrichtet, aber ganz häufig geht es ja erstmal auch wieder darum, die Schüler sprachlich auf ein Niveau zu bringen, besonders wenn man halt Hauptrealschule unterrichtet. Und Lerninhalte sind ja teilweise dann du brauchst eine Basis und dafür finde ich ein Spiel auf jeden Fall gut. Und soziales Lernen ist eine der wichtigsten Sachen, besonders in der heutigen Zeit.
Mhm. Ja, ich muss mich dir da voll anschließen. Also gerade in Zeiten von KI und Co. ist ja die Frage, was ist eigentlich noch das Menschliche und was ist das, was wir auch später, um jetzt mal, ja, es ist jetzt vielleicht fast ein negatives Bild von der Menschheit, aber was bringen wir eigentlich dann später noch auf den Arbeitsmarkt, was nicht eine KI kann? Und das ist ja genau die Sozialkompetenz, es ist Empathie, es ist Emotion, es ist kritisches Denken. Ja. Und dementsprechend wäre das natürlich ein gutes Argument, um zu sagen, ja, aber da können wir natürlich noch ansetzen. Und last but not least gibt's natürlich die Möglichkeit, fachdidaktische Inhalte auch in Spielen zu platzieren und gleichzeitig beispielsweise Sozialkompetenzen zu fördern.
Und ich denke, noch ein Punkt ist, man versucht ja eigentlich immer ressourcenorientiert auf die Kinder zu gucken. Man versucht nicht zu gucken, was ist das Negative, was können Kinder nicht, sondern wo habe ich Ressourcen, um den Kindern was Neues beizubringen. Und wie gesagt, das ist jetzt natürlich wiederholt, aber Motivation ist die größte Ressource, die man, glaube ich, nutzen kann. Und wenn Kinder vorher schon gespielt haben, ist das auch ein guter Zugang, den man nutzen kann. Außerdem hast du ja auch sowas gesagt wie Selbstwirksamkeitskompetenzen, die Kinder lernen müssen. Und wenn man bestimmte Kinder hat, die auf einmal sehen können, ja, die zum Beispiel im normalen Matheunterricht oder sowas nicht so gut sind, dann sehen können, ja, ich bin aber in anderen Sachen gut, dann führt das ja auch zu einem positiven Selbstbild, was man auch später dann noch weiter, ja, was auch die allgemeinen Noten verbessern kann, finde ich.
Oft haben die ja auch mehr Fähigkeiten, als sie sich selber zutrauen, nicht? Also man merkt das ja immer ganz gerne mal, wenn dann jemand sagt, ja, Mathe kann ich nicht, und dann spielst du mit denen aber ein Spiel, wo eigentlich viel zum Beispiel Gefühl für Wahrscheinlichkeit dahinter steckt. Das ist dann gar nicht so bewusst. Und ich glaube, manchmal darf man dann auch gar nicht sagen, so, du weißt schon, dass du gerade Mathe machst. Ja. Ja, weil ich glaube, weil allein das Wort schon oft so ein Problem ist. Ich sage jetzt Mathe, weil Mathe und Englisch sind ja meine beiden Fächer mal ursprünglich studiert. Und ich merke schon immer die Reaktion, wenn ich zu Leuten sage, ja, Englischlehrerin, ach schön, und Mathe. Ich sag's bewusst in der Reihenfolge, um so einen positiven Priming-Effekt zu haben. Jetzt sind wir aber auch alle drei an diesem Tisch natürlich durchaus erfahrene Brettspieler in unserem privaten Bereich. Und wenn wir diesen Gedanken haben, okay, wir wollen was in Schule und Spiel machen, hoffe ich, es geht euch auch so, dass ihr jetzt schon anfangt, so im Regal zu gucken mit diesem Blick auf, oh, okay, das Spiel könnte sich vielleicht lohnen für das und das und das. Wie würdet ihr denn jetzt da rangehen an die Spielauswahl? Also habt ihr für euch schon ein bisschen Kriterien gefunden, wo ihr sagt, ah, das könnte ich vielleicht nutzen dafür? Oder ich denke da vielleicht in so Kategorien wie, also ich beispielsweise, um einfach mal meine Frage so als erstes zu beantworten, denke zum Beispiel an so Dinge wie Feinmotorik und Grobmotorik. Das sind zum Beispiel so Kategorien, oder ich brauche hierfür Sprache, oder das Material ist sprachneutral. Das beschäftigt mich total als Englisch-Lehrkraftsausbildende. Schön, auch ein schönes langes Wort. Steffen, wie ist das bei dir? Hast du schon so einen Blick darauf, so eine Lupe, mit der du auf deine Spiele guckst und sagst, ah, das wäre vielleicht was hierfür?
Nur bezüglich Wörtern, also ob ich dann Wörterbegrifflichkeiten einbringen kann, einfach um die Wiederholung zu gewährleisten, weniger erstmal, um dann die Theorie auch gleichzeitig zu vermitteln. Aber wenn man Wörter dann, also die Theorie gehört hat dazu und dann Wörter öfter benutzt oder mit ihnen spielt, dann funktioniert das schon ganz gut. Von daher sind in meinem Fall so Wortspiele dann, also habe ich den lege ich den Fokus dann drauf gedanklich, aber habe jetzt noch keine speziellen anderweitigen oder dass ich denke, ja, ich finde das Spiel cool und will unbedingt meine Inhalte darauf platzieren, damit ich das unbedingt mit den Kursteilnehmern spielen kann. Ja, also genau, der fachliche Aspekt ist eben dann Wortspiele, sage ich mal, gedanklich im Hinterkopf zu haben. Und es wäre auch spannend, mal zu schauen, welches Spiel kann ich für alles nutzen, etc. Aber das würde ich dann machen, wenn es mal konkreter wird. Und wenn ich dann merke, ja, es macht weniger Sinn, dann vielleicht auch eher für die Wiederholung Wortspiele. Während man die Spiele kann man ja dann auch Theorie vermitteln, die dann vielleicht nochmal eher hängen bleibt, wenn man starr vorne was erzählt.
Und oft geht's ja da, um mal an Julians Argument mit der Motivation anzuschließen, oft geht's ja da auch erstmal darum, die Leute überhaupt zum Sprechen zu bringen. Also da sind wir noch gar nicht auf der Ebene von irgendwie Wörtern lernen oder Wörter wiederholen. Die Hemmschwelle ist ja oft überhaupt, wenn man vor einem Raum voller Leute steht, eine Frage stellt und dann kommt erstmal nichts. Und ich finde das immer so schön beim Spielen, weil es in der Natur des Spielens liegt, dass irgendwie alle sprechen und miteinander aktiv werden. Außer es ist ein Spiel, was das verbietet. Auch das kommt natürlich vor. Ich denke beispielsweise an Team 3. Das haben wir ja vorhin uns mal so ein bisschen zusammen angeguckt. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Spiel, bei dem man versucht, aus Tetris-Baustein etwas zu bauen. Das war übrigens auch gerade diesen Monat im Rampenlicht bei Beeple. Und da ist es aber so, dass derjenige, der den Bauplan kennt, der darf nicht sprechen, der darf nur Handzeichen geben. Derjenige, der Bauleiter ist und sozusagen weitergibt, was gebaut werden soll, darf sprechen, aber hört natürlich nichts, weil der Architekt nicht spricht. Und derjenige, der es baut, der hat die Augen zu. Der hört also nur, was er bauen soll und muss fühlen, welche Teile er wie vor sich hat. Genau, und das wäre ja jetzt, gut, das wäre jetzt kein Wortspiel, Steffen, aber das wäre ja auch ein Spiel, in dem es durchaus um Wörter geht. Es geht darum, wie ich zum Beispiel auch Wörter in Handzeichen übersetzen kann. Da gibt es so ein W-förmiges Stück, da machen wir dann immer mit der Hand so ein W in meiner Spielegruppe. Und wie man das dann auch zum Beispiel übersetzt, da denke ich einfach so an solche Situationen, weil die so eine ganz natürliche Art haben, uns dazu zu bringen, miteinander zu sprechen. Ohne dass ich sage, ja, und heute im Unterricht machen wir Sprechkompetenz.
Und es hat ja auch noch ein, wenn man guckt, was man für eine Lerngruppe hat, hat es ja noch einen inklusiven Faktor. Manche Spiele können ja zum Beispiel, wenn man theoretisch stumme Kinder hat oder autistische Kinder, die nicht reden, was wir zum Beispiel haben, dann können die andere Sachen machen, aber die könnten zum Beispiel die Rolle des Beschreibenden gar nicht nehmen. Ja? Die den Blinden dann erklären müssen, wie das aussieht, verbal. Die können dann aber auch in ein Spiel mit eingebunden werden, indem sie das halt mit den Fingern darstellen. Also manche Spiele geben da natürlich auch Zugänge, die sie sonst gar nicht hätten und wo sie sonst eigentlich auch gar nicht teilnehmen könnten an normalen Unterrichtssachen. Es gab dazu, glaube ich, auch zum Beispiel für Autismus, Gott, das war auch schon ein paar Jahre her, mal einen Vortrag über Dixit, ja, wie man verschiedene Sachen unterschiedlich wahrnimmt. Und dass Autisten zum Beispiel dort halt lieber mitgearbeitet haben als oder generell gesprochen haben und als im normalen schulischen Kontext. Und da bietet sowas natürlich dann eine gute Möglichkeit. Oder dieses Syllable, was ich bestimmt gerade wieder falsch ausspreche, dass man Kindern, die noch kein Deutsch sprechen, trotzdem mit den anderen Kindern zusammen an einem Spiel teilnehmen können und halt wieder Selbstwirksamkeit erfahren und dann nicht ausgegrenzt werden, weil sie zum Beispiel die Silben in ihrer eigenen Sprache sprechen können. Ansonsten, was zu deiner Frage noch, wie man eine Auswahl trifft, ich gehe jetzt einfach mal lernunabhängig davon ran, ist halt, man muss halt gucken, wie alt sind die Kinder und wie frustriert sind die. Also wenn ich sehe, dass ein Kind sehr schnell frustriert ist oder die kognitiv so unterschiedlich sind, ja, und dann würde ich eher wahrscheinlich kein Spiel nehmen, wo du super viel nachdenken musst, sondern dann ist eher Push Your Luck, ja. Oder generell mehr glücksorientiert. Weil dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal der andere gewinnt, wesentlich besser ist. Ich meine, wer kennt das, wenn man mit seinen Kindern spielt und es geht wirklich nur darum, dass man seine Züge plant, dann wird man wahrscheinlich immer gegen seine Kinder gewinnen. Und wenn die diese Erfahrung machen, dann haben die meistens schon keinen Bock mehr. Ja, und genau, das ist unabhängig von dem Lernthema, was man da spielt. Muss man sowas halt auch immer berücksichtigen.
Ja, mein Sohn ist gerade wahnsinnig verrückt nach Taco Katze Pizza Junior. Das ist ja auch, es ist völlig wahllos eigentlich. Bis auf, dass man, ja, man kriegt irgendwann so ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeiten. Nicht wahr, dass man sagt, ja, okay, jetzt sind schon so zu viele Katzen auf dem Stapel beim Aufdecken. Das ist zum Beispiel was, wo ich glaube, ja, da sind wir als Eltern noch voraus. Er hat eine Zeit lang versucht, Bonbon anzusagen. Das ist ja diese Sonderkarte. Und ich so, nein, die darfst du nicht ansagen. Aber das ist voll gut. Ja, weil, das fand ich auch schön, weil es auch so gezeigt hat, dass Kinder natürlich auch irgendwann anfangen, da durchzusteigen, auch Spielemechaniken zu durchschauen. Das wäre jetzt auch so ein Aspekt, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, sondern mehr so über die inhaltliche Ebene. Aber ich finde auch Spielmechaniken können ja ein spannendes Thema sein oder die zu durchschauen, zu manipulieren, darauf einzuwirken. Kürzlich hatten wir eine Runde, da haben wir 3 Runden Taco Katze Pizza mit meinem Sohn gespielt. Er ist jetzt 3,5 und er hat 2 Spiele davon konsequent Katze gesagt. Ich bin halt wahnsinnig geworden. Aber das ist eigentlich auch nicht blöd.
Ja, wenn man die Wahrscheinlichkeiten verstanden hat.
Ja. Ja, ich habe nur, also von einem Dreijährigen was über Wahrscheinlichkeit zu lernen, das war auch mal ein Erlebnis. Ich finde das aber schön, dass du diesen Aspekt der Differenzierung mal angesprochen hast, denn das ist ja zum Beispiel ein Aspekt, der euch durchaus auch beide betrifft. Also, wobei das betrifft eigentlich auch uns drei. Ich habe natürlich auch an der Uni Studierende, die beispielsweise Lernschwächen haben. Ich habe auch Studierende, natürlich, das kann ja in alle Richtungen gehen. Ich habe auch Studierende beispielsweise, die eine Sehschwäche haben, wo man dann schauen muss, wie man differenziert und wie man rangeht. Oder die mit ADHS zum Beispiel zu kämpfen haben. Wobei, ich will das gar nicht so formulieren. Die ADHS haben, Punkt. Es ist nicht immer alles ein Problem. Und ich finde das immer spannend, wenn man auch mal diesen Blick dafür hat, wie kann ich eigentlich alle abholen, wie kann für jeden was Schönes dabei sein, was einem einfach auch ein gutes Gefühl gibt. Denn letztlich geht's ja beim Spielen auch um den Spaß. Und wenn das nur frustrierend ist, ist das auch nicht gut. Und gleichzeitig, ja, Frusttoleranz wollen wir ja irgendwie auch ein bisschen üben. Jetzt, er hat Steffen beschrieben, es ist für ihn sozusagen das erste Mal, dass er sich diesem Thema widmet in seiner Arbeit. Und Julian, du bist jetzt schon erfahren. Was würdest du denn Steffen oder anderen Lehrkräften oder Pädagoginnen, die das erste Mal machen, raten oder mit auf den Weg gehen?
bevor man sich viel zu viele Gedanken macht, ob das überhaupt gut ist oder schlecht ist oder ob die Kinder es überhaupt mögen oder so, ist erstmal einfach probieren. Also wenn man es nicht probiert hat, dann weiß man nicht, ob es funktioniert oder ob es auch eine, vielleicht passt die Lehrmethode auch zu einem als Lehrkraft einfach gar nicht. Ja? Mhm. Das muss man ja auch ausprobieren. Ich würde sagen, das ist eigentlich die meiste. Und wenn es mal in der Vertretungsstunde ist, ich meine, wie gesagt, wir, heutzutage ist unser Ziel Kompetenzvermittlung. Mhm. Und wenn wir unvorbereitet in den Unterricht gehen müssen, wo wir dann, keine Ahnung, fachlich eh nichts unterrichten können, kann man vielleicht dann eine der anderen Kompetenzbereiche abdecken. In dem Fall muss man sich halt, kann man sich halt vorher überlegen, was würde ich sonst machen, ja? Und ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit, sowas erstmal auszuprobieren. Und ich weiß jetzt nicht mehr gegen Zahlen genau, aber wie viel Prozent des Unterrichts fallen in Deutschland aus? 10, 20 Prozent?
Oh, ja, irgendwas um den Dreh ist es.
10 bis 20 Prozent oder so. Mhm. Und ja, wenn die 10 bis 20 Prozent einfach sehr, sehr wenig machen und unmotiviert sind, warum soll man es nicht als Gelegenheit nutzen, um sowas mal zu probieren?
Mhm. Dann ist man auf jeden Fall direkt mal beliebt, weil man das denn in den Vertretungsunterricht ein Spiel mitgebracht hat.
Und nicht vergessen, wenn man bei den Schülern beliebt ist, dann lernen sie auch automatisch mehr bei einem. Auch wenn es um die Lerninhalte geht, weil wer kennt das auch nicht? Wenn die Schüler einen, also meistens zum Großteil ist doch der Lernerfolg auch einfach von der Lehrkraft abhängig. Mhm. Und auch einfach nur von der emotionalen Beziehung, die man zu lernen.
Ja, absolut. Das wissen wir beispielsweise aus der Hattie-Studie.
Ja, genau.
Persönliche Beziehung ist ein ganz wichtiger Punkt. Feedback ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da aber auch Feedback, das nicht nur auf die Person geht, also personales Feedback, sondern vor allem Feedback, das auf Prozesse eingeht. Das hat sich so in der Studie gezeigt, dass das ein Faktor ist, der sehr, sehr gut Lernen fördern kann. Und jetzt habe ich natürlich wieder gleich so von deinem Gedanken irgendwie weitergesponnen. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Alles gut.
Das hat mich nur gerade inspiriert, weil ich darüber nachdenke, dass Spielen ja per se ein Prozess ist. Spielen ist ja was sehr Performatives, was über einen Zeitraum läuft und gar nicht so sehr auf das Ende fokussiert ist, wie darauf den Prozess zu zelebrieren. Und dass ich mir darüber Gedanken mache, wie habe ich jetzt vielleicht beispielsweise heute gespielt, wie hätte ich das cleverer machen können, sagen wir mal bei einem Push Your Luck, wie kann ich vielleicht meine Wahrscheinlichkeiten verbessern? Das ist ja was, wo man sich prozessual weiterentwickeln kann.
Kann man halt gut mit dem Lerntagebuch verbinden. Also indem man nachguckt, was habe ich denn bei den Spielen überhaupt gelernt? Dann hast du ja den reflektiven Prozess mit drin. Und genau, so könnte man das theoretisch auch machen.
Das stimmt. Ich würde noch mal ganz kurz sozusagen als Einschub noch mal was für diejenigen unter euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht unbedingt pädagogisch tätig sind. Julian hatte gerade noch mal gesagt mit der Kompetenzvermittlung, die für uns heute im Fokus ist. Und mir persönlich als Lehrerbildnerin ist das auch ein Anliegen, denn ich höre ganz oft von Leuten, die selber nicht in dem Bereich tätig sind, so ja, ach, Unterricht ist ja alles nur Lehrplan, ist ja alles nur die und die und die Inhalte. Mir ist das nur wichtig, das ist im Prinzip so ein Wandel in dem, wie wir an Unterricht rangehen in den letzten 20 Jahren, dass wir sagen, unsere Orientierung ist Kompetenzvermittlung. Und Kompetenz heißt, wenn man es mal relativ einfach in ein anderes Wort übersetzen soll, flexible Problemlösefähigkeiten. Das heißt, der Fokus ist immer so ein bisschen darauf, was ist eigentlich das Problem, um das es gerade geht. Sagen wir mal beim Sprechen, ich will irgendjemandem irgendwas erklären. Und der spricht Englisch und ich spreche Deutsch. Wie kommen wir zusammen? Vielleicht mit Händen und Füßen und meinem sporadischen Englisch. Dann ist das das Problem, das ist der Anlass, den ich schaffe und ich versuche, dieses Problem zu überwinden und darin bin ich flexibel, je nachdem, was ich zum Beispiel für Kompetenzen habe und nutze die. Also ja, es gibt dann noch so schönere, längere Definitionen von Fähigkeiten und Fertigkeiten und motivationalen, volitionalen Bereitschaften. Da merkt ihr jetzt die Lehrerbildnerin. Ja, aber da geht es vor allem darum, flexibel zu sein und Probleme zu lösen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Beschreibung, wo man sagen kann, das sind doch Spiele, das sind Probleme, die ich irgendwie zu lösen versuche.
Das finde ich auch so, was wir in Deutschland, eigentlich was das, was wir in Deutschland am nötigsten brauchen. Ich meine, wir haben keine Ressourcen, wir haben nichts in diesem Land großartig, aber wir brauchen kreative Köpfe, die nicht vielleicht am Ende, keine Ahnung, Tausenderzahlen miteinander multiplizieren können, sondern halt eher dann eine App entwickeln, damit andere Leute sowas können. Also, das ist jetzt auch verkürzt dargestellt, aber wie gesagt, wir haben keine Ressourcen, sondern wir müssen halt Kreativität und Lösungskompetenzen fördern. Mhm. Und dafür, ja, aber das hast du ja gerade gesagt, der spielende Mensch, es macht ja immer mehr Spaß und darüber kann man auch andere Sachen lernen. Ja.
Jetzt haben wir ja mit euch beiden auch kreative Köpfe am Tisch, die ja zum Beispiel Spiele entwickelt haben oder mitentwickelt haben. Steffen, du hattest vorhin ja schon mal erwähnt, dass du an dem ein Quizspiel für den Darmstädter Fußballverein Ich bin Eintrachtlerin. Wie genau heißt ihr nochmal? Entschuldige bitte.
Ich muss kurz gehen.
Habe ich meine Gäste vertrieben. Das hätte ich mir mal aufschreiben sollen, das gebe ich zu.
Nee, also SV Darmstadt 98 e.V. oder 1898 e.V. Genau, für die habe ich das Spiel gemacht. Ja,
genau.
Mit dem Till von Spieltrieb.
Mhm. Und das ist ja ein Quiz.
Genau.
Das heißt, also das ist ja per se etwas, was mit Wissen zu tun hat und damit das Wissen irgendwie auf eine Weise abzufragen. Wie bist du denn da jetzt zum Beispiel rangegangen zu sagen, ich möchte, dass das was ist, was mit einem bestimmten Inhalt abfragt, klar, was irgendwie auch mit einem bestimmten Thema zu tun hat, aber gerade bei Quizzes muss man sich ja immer Gedanken machen, dass das nicht frustrierend ist und dass es nicht nur um reines Faktenwissen geht. Wie bist du da rangegangen? Jetzt ohne, dass ich das Spiel konkret kenne, aber ich konfrontiere dich jetzt einfach mit dieser Frage.
Ja, also man muss auch unterscheiden, dass der Till und ich das zusammen dann mit Studentinnen der katholischen Hochschule gemacht haben. Aber die Fragen kamen ja teilweise von Vereinsseite aus oder von jemandem, der auch schon ein Sportquiz dort moderiert, in dem dort tätigen ja, Restaurant, was direkt in dem Stadion ist. Aber der Gedanke war halt schon bei den Fragen, dass man halt schwieriger und leichtere hat, also auch am Anfang gesagt bekommt, welche man bekommt gerade, ist es eine leichtere oder eine schwierigere, damit man mit einer gelben Karte oder einer roten intervenieren kann. Also es ist nicht nur ein Quiz, sondern auch so ein bisschen ein Fußballthema mit inbegriffen an mehreren Stellen. Und ja, da war eben eine Frage, wir nehmen leichtere und schwierigere Sachen mit rein.
Also Differenzierung?
Genau, damit auch Jüngere vielleicht, die noch weniger Ahnung haben, aber auch Ältere mitspielen können, die dann vielleicht schon mehr wissen. Aber eben auch nicht nur auf Darmstadt bezogen, sondern es gibt immer Darmstadt-Fragen und allgemeine Fußballfragen, so dass einerseits ne, Darmstadt-Fans, aber auch andere miteinander spielen können und eben auch Jüngere und Ältere, weil die Älteren vielleicht auch noch Anekdoten dann mit einbringen können. Also dieses Spiel sollte sozusagen der Anreiz sein, die Fragen als Input, als Anreiz, damit noch auch mehr daraus entsteht, Kommunikation unter den verschiedenen Gruppen, ja.
Okay, also da haben wir ja im Prinzip schon ganz viele Buzzwords, die wir jetzt auch schon hatten im Gespräch, ne? Differenzierung, Kommunikation anregen, alle irgendwie mitnehmen, jedem eine Chance geben, da auch die eigene Kompetenz zu erleben. Julian, als du Wanderlust mitentwickelt hast, hattest du auch schon einen pädagogischen Gedanken dahinter, habe ich vorhin rausgehört. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie es dazu kam und was du dir da pädagogisch so gedacht hast?
Ja, also erstens...
Eine ganz kleine Frage nur.
Ich glaube, eine sehr lustige Sache, wenn man nach Essen geht, zur Spielemesse und man wird an Stände gehen und fragt irgendwelche Leute, die gerade Spielautoren sind oder einen Stand haben, was machst du beruflich, wird man sehr häufig hören, ich bin Lehrer.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man Lehrer ist und Spieleentwickler, dann lassen sich diese Sachen meistens gar nicht so wirklich voneinander trennen, weil man ja einen pädagogischen Background hat. Und dann automatisch versucht, das irgendwie mit einzubinden. Weil man denkt automatisch, okay, was ist denn meine Zielgruppe? Wie kann ich möglichst viele Leute mitbringen? Was muss ich machen, damit ich auch noch möglichst viele Leute mitnehme? Und wie kann ich das dann gegebenenfalls reduzieren, damit die einzelnen Lernschritte für die Personen, die das Spiel spielen wollen, auch nachvollziehbar sind und es nicht zu ungleich wird, ja? Und genau, bei mir war das halt so, dass ich, wenn man was entwickelt, dann entwickelt man meistens erstmal, finde ich, die Base-Version und dann guckt man, wie kann ich das reduzieren? Wie kann ich es theoretisch didaktisch reduzieren, damit es auch für eine andere Gruppe erstmal zugänglich ist? Das haben wir dann nach und nach so gemacht und da ich das ja nicht alles alleine mache, läuft das häufig auch zu Konflikten untereinander. Zum Beispiel wollte ich aus pädagogischer Sicht unbedingt, dass da groß draufsteht, in welchem Land das ist, damit man das auch noch sehen kann. Das wurde dann klein drauf gemacht. Ich wollte auch zum Beispiel gerne noch, dass am Ende überall so eine Flagge drauf ist, damit man auch so die Flaggen, wenn man sich die, weil es hat ein sehr schönes Artwork, wenn man sich das anguckt, aber dann mache ich es auch, nein, das macht die ganze Komposition sozusagen kaputt. Und da muss man dann nochmal gucken, muss ich da noch selber Abstriche machen, um nicht nur so zu denken, sondern jeder nimmt ja sowas auch anders wahr. Hat das mal die Frage beantwortet? Das weiß ich gar nicht.
Ja, es hat uns auf jeden Fall einen Einblick darin gegeben, wie ihr da an Wanderlust rangegangen seid. Und ihr hattet da auch ja im Prinzip dieses Ziel, die Länder der Welt näher zu bringen, das Thema Reisen, Verbindungen zwischen Ländern. Das war so euer Fokus, richtig?
Ja, genau. Ich habe es dann auch natürlich mit den Schülern ausgetestet. Ja, auch dann mit dem Gedanken, wie kann ich es denn selber im Unterricht einbringen? Wie kann man die Karten gestalten? wenn ich es im Schulunterricht eingebracht habe, habe ich auch gedacht, okay, welche Kinder könnten bestimmte Sachen machen. Wenn ich ein Kind aus Kuba habe, dann wird er die Karte für Kuba gerne mehr mögen. Und das ist auch so. Ich benutze es dann zum Beispiel, auch wenn es manchmal nicht so wirklich gut, ein bisschen komplizierter sein sollte, mögen die Kinder doch die Karten, ja? Oder einfach nur das Reisen oder das Reisethema. Und dann kann ich das zum Beispiel benutzen, um daraus eine Internetrecherche, was gefällt euch am meisten? Und dann benutzen sie die Karten, suchen sich das raus, haben erstmal eine Idee, ah, was ist denn das? Sieht aber schön aus. Wo liegt denn das? Und dann habe ich das zum Beispiel benutzt, dass die Kinder dann Plakate zu den Ländern gemacht haben. Mhm. Also sie haben selber aus Eigeninteresse die Orte gewählt und Sachen dazu rausgefunden. Manchmal war es auch noch verbunden mit, ah, Dubai, ja, das kenne ich auch aus anderen Kontexten. Okay, da möchte ich dazu was lernen. Genau, und so habe ich dann versucht, die Sachen dann auch später, nachdem das Spiel fertig war, dann halt so nochmal dazu zu benutzen, um es im Unterricht für die Wissensvermittlung zu benutzen.
Mhm. Und auch dafür, dass sozusagen dieser Impuls, der motivatorisch gesetzt wurde, sich noch ein bisschen überträgt, genau, auf auch eine eigene Recherche, nochmal ein eigenes Vorankommen. Ich muss gestehen, dass ich denke so im Hinterkopf immer noch so ein bisschen an die Themen, die Steffen angeschnitten hat, jetzt beispielsweise WordPress. Da könnte man ja eigentlich auch in so eine Richtung gehen, dass die Leute erstmal so ihr, vielleicht zum Beispiel gucken, was will ich mit WordPress machen? Das kann man so Set-Collection-mäßig, könnte man zum Beispiel arbeiten und sagen, oh, ich möchte damit einen Webshop machen oder ich möchte damit einen Blog machen. Dann setze ich mir das so und so zusammen, habe die und die Puzzleteile und es darf vielleicht nicht zu viel werden, sonst ist die Seite überladen.
Oder Plugin-Karten. Plugin-Aktionskarten. Und du musst bestimmte Kombos machen. Wenn du oben die Linie hast, dann muss daneben aber auch das Login-Feld sein. Vielleicht unabhängige Victory Points, die man. Ja, es gibt verschiedene. Je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr kommt man zu Sachen.
Ja, es kommt so langsam. Jetzt sind wir aber tatsächlich auch schon relativ lange am Schnacken. Wir knacken fast die Stunde schon. Ich habe ja gesagt, das geht ganz schnell, wenn man sich unterhält. Ich würde aber trotzdem noch mal einmal den Bogen schlagen wollen zum Abschluss zu Schule und Spiel. Jetzt haben wir uns ja hier sozusagen heute das erste Mal zu dem Thema getroffen und kennengelernt. Man muss dazu sagen, wir waren jetzt nicht nur zu dritt, es waren auch noch einige andere ganz, ganz tolle Leute dabei. Aber wir haben uns jetzt eben zusammengesetzt und ich habe mich gefragt, was versprecht ihr euch von Schule und Spiel? Was ist so euer Ziel hier? Was wollt ihr gerne davon? Jetzt habe ich Steffen ein paar Mal zuerst gefragt, jetzt frage ich dich zuerst, Julian. Ha, damit hast du nicht gerechnet.
Damit habe ich nicht gerechnet. Also, mein Ziel ist generell erstmal andere Leute kennenzulernen, die eine selbe Idee davon haben, wie man Spiele im Unterricht einbinden kann. Langfristig ist es natürlich, und natürlich, wenn wir das machen wollen, und das wird jeder kennen, der halt eine Klasse von 30 Kindern hat, wo ich jetzt zum Glück nicht dieses Problem habe, braucht man nicht, am Ende nicht nur ein Spiel, sondern man braucht wahrscheinlich 5 bis 6 verschiedene Spiele. Mhm. Ich glaube, wenn man sich da zusammentut, dann kann man da wahrscheinlich auch bessere Konditionen bekommen. Also was das macht es am Ende einfacher, auch wieder bei der Schulleitung zu sagen, aber guck mal, es gibt doch hier ganz viele Leute, die haben, ich stehe damit gar nicht alleine, das ist eigentlich eine Sache, die auch pädagogisch funktioniert, weil sonst würden ja auch die anderen Lehrkräfte das nicht versuchen. Ja? Mhm. Das heißt, man schafft eine Gemeinschaft, um das, was man sich eigentlich auch als einzelne Person oder halt mit ganz vielen Personen vorstellt, erstmal so umzusetzen. Und für mich eine wichtige Sache ist halt, weil das wird als Einzelperson einfach unglaublich schwierig, so eine pädagogische Grundlage wie Unterrichtsentwurf oder eine Einbindung in die Unterrichtseinheit. Ja? Das wird alleine super schwierig sein, aber wenn das ganz, ganz viele Menschen machen und dazu Konzepte haben, die bestimmt auch ganz häufig bessere Ideen haben als ich. Ja, warum soll ich alles alleine machen, wenn es Menschen gibt, die in manchen Bereichen viel besser sind als ich? Einfach Ressourcen bündeln, Ressourcen nutzen und gemeinsam halt irgendwie sowas voranbringen, was wovon alle profitieren können und halt dann besonders auch die Schüler.
Ich sehe schon, flexibles Problemlösen, habe ich fast das Gefühl. Vielleicht ist das ja Spielunterrichtskompetenz, würde ich es jetzt fast nennen. Steffen, wie ist das bei dir? Was versprichst du dir von Schule und Spiel?
Auch die Vernetzung, so ein Geben und Nehmen, dass man eben merkt, ja, was hat jemand für einen Bedarf, kann ich da unterstützen, kann mich jemand unterstützen, kann man gemeinsame Sachen machen, ja, also einfach mal schauen, wer ist da, vielleicht auch Leute, die man vielleicht gar nicht erwartet, beispielsweise war ja heute auch hier eine Dame von einer Bibliothek und das ist ja bei mir auch Thema durch die Volkshochschule und die Zusammenführung, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei uns mit dem Bildungszentrum dann in ein paar Jahren wahrscheinlich. Und ja, also man lernt immer Leute kennen, die dann irgendwie Berührungspunkte mit einem selbst haben und das ist ganz spannend. Und ja, alle haben eben den gleichen Spirit, so ähnlich halt, wollen Spiele integrieren in die Bildungsarbeit. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man dann gemeinsam eben nicht jeder so ein kleines Flämmchen ist, sondern gemeinsam ein großes Feuer dabei entsteht. Das ist so mein Wunsch. Und ja, man muss einfach sehen, wo dann die Schnittpunkte sind.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde auch die Feuermetapher dafür sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und ja, ich würde tatsächlich nur noch als einzigen Punkt, der mich persönlich noch umtreibt, abgesehen von Lehrerbildungsaspekten und so, die ich schon erwähnt hatte, ist, mir persönlich ist es ein Anliegen, das Spiel als Kulturgut zu stärken, weswegen ich ja auch noch den Podcast Spielkulturerbe mache. Und ich finde, wenn wir offen und auch vor allem explizit darüber reden, welche pädagogischen Potenziale Spiele haben, dann wird auch nochmal klar, dass Spiele eben ein Kulturgut sind, das über reines Entertainment hinausgeht, auch wenn reines Entertainment selbst auch nichts Schlimmes ist und durchaus seine Berechtigung hat, sondern Spiele haben eben viele, viele Potenziale und ein Bereich davon sind ihre didaktischen Potenziale. Genau, damit würde ich jetzt auch tatsächlich schon langsam zum Abschluss kommen. Bedanke mich ganz herzlich bei euch, aber wenn ihr möchtet, darf gerne einer von euch oder ihr beide das letzte Wort haben. Gibt es etwas, was ihr noch loswerden möchtet?
Also, wenn es da Lehrkräfte gibt, erstens, wenn ihr aus der Rhein-Main-Region seid, wendet euch an Alex oder sie wird vielleicht irgendwas hinterlassen bestimmt.
Ich kann gerne in die Shownotes eine E-Mail-Adresse hinterlegen und dann könnt ihr euch super gerne bei uns melden, auf jeden Fall.
Genau, denn je mehr Leute sich zusammenfinden, desto besser kann man am Ende die gemeinsamen Ideen auch zusammen umsetzen. Und es gibt nicht nur uns hier jetzt im Rhein-Main, es gibt auch noch welche, glaube ich, in Berlin. Mhm. Ansonsten versucht einfach rauszufinden, wo gibt es eine Gruppe von Schule und Spiel, wenn ihr Interesse habt, bei denen ihr euch melden könnt. Ich glaube, die werden alle ganz dankbar sein. Das Ganze befindet sich ja gerade noch im Aufbau. Und wer Bock hat, da noch mitzuwirken, nimmt die Chance wahr. Es macht auch echt viel Spaß und man kann auch selber noch ein paar Leute finden, mit denen man dann zusammenspielen kann.
Kann ich so unterschreiben und auch keine Angst davor zu haben, wenn man jetzt weniger in dem Bereich irgendwie tätig ist, wenn man jetzt kein Lehrer ist, ich bin es ja nur am Rande, aber auch wenn man noch weniger mit dem Thema erstmal zu tun hat. Man muss jetzt, ich denke, man muss Lehrer sein, um hier mitwirken zu können.
Mhm. Und auch Verlage. Ihr seid herzlich willkommen. Dann vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Beeple Talk. Auf Wiederhören.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.